Hallo, hier ist 3x7, deine Woche in 21 Minuten, subjektiv und leidenschaftlich, mit Andreas Racco und Thomas
Kahr. Und da sind wir, herzlich willkommen zu 3x7, moin ihr Lieben da draußen, moin Andreas.
Ja, moin liebe Hörerinnen, lieber Thomas, Thomas, was machst du gerade?
Ja, ich stehe gerade tatsächlich nur in Shorts bekleidet in meinem ABS, also in meinem Atelier-Büro-Studio, das habe ich jetzt so ABS abgekürzt, Kind der 80er, und stehe hier, weil es hier schon so warm ist, habe ich auch das Fenster auf. Wenn ihr also mal einen Vogelpiepen hört, dann ist das dem geschuldet, aber es ist jetzt schon ziemlich warm hier oben unterm Dach. Und deshalb muss ich hier auch so ein bisschen gut durchlüftet stehen. Das mache ich, und ich bin noch so im Moin-Modus, weil, Andreas, wir haben uns ja gerade gesehen und wir haben ja mit tollen Leuten gesprochen am Wochenende. Das wird großartig. Aber wir wollen direkt einsteigen in 3x7, weil wir haben wieder Hörerpost bekommen, wie die alten Leute sagen. Nein, wir haben natürlich eine WhatsApp bekommen, und ihr könnt uns auch gerne schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, am besten unter 0162 212 6464. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt die liebe Kim mal erklären, welches Thema sie sich denn bei uns wünscht. Oder, Andreas?
Jo, hau mal ab. Fahr ab.
Hallo, mein Name ist Kim. Ich komme aus Kiel und ich verfolge gerade ganz interessiert die Debatte um das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Und vielleicht habt ihr Lust, dazu einen Beitrag zu machen. Mich wird eure Perspektive da sehr interessieren, oder vielleicht auch die Pro- und Kontra-Argumente, die es so gibt. Vielleicht habt ihr da irgendwie was in petto. Und genau, vielen Dank auf jeden Fall, falls ihr es bringt, und so oder so ein schönes Wochenende.
Ja, Kim, die gute Nachricht, wir bringen das, und die noch bessere Nachricht, sie wird, Kim Christine Holzmann ist das nämlich, die hat uns geschrieben, sie ist City Lead Kiel bei der Partei Volt, und wir werden mit ihr auch noch nächste Woche, ich denke mal in einer Woche etwa wird das rauskommen, ein ausführliches Interview machen, das für die Transparenz mal kurz, okay?
Absolut, genau. Das ist jetzt so, sie hatte wahrscheinlich bei dem Interview die Idee, oder du hast sie darauf angesprochen und hat sie gesagt, ja klar, mache ich. So ähnlich muss es gewesen sein, oder?
Also wie gesagt, sie hat dieses tolle Thema eingereicht, und wir würden, lass uns das doch einfach mal einordnen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich gestern auch mit einem Schulleiter, ich bin nämlich gerade in Lübeck, ich sende ja heute aus dem Hotel, aber habe da auch genau das Thema besprochen. Deswegen hochspannend. Wie ist denn deine Einschätzung, lieber Thomas?
Ja, also das Gute ist ja wieder, wir sind ja Vater und Nicht-Vater, kann man ja so sagen. Ne? Und bei mir ist es jetzt ja so, dass ich hier ja zwei Kinder habe, die am Handy rumdaddeln, und wir verfolgen das natürlich. Das eine Kind ist 12 und das andere wird bald 15. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, was sich da so an Stunden, sage ich mal, anläuft. Natürlich kann man ja auch noch genau gucken, was, wie, wo, wann. Wir können das auch noch ein bisschen ausspionieren. Also wir haben im Einverständnis der Kinder natürlich auch besprochen, dass wir die Kinder tracken können. Und das ist schon erstaunlich. Es gibt ja zum Beispiel an unserer Schule oder an der Schule, in die die Kinder gehen, gibt es ein Mittwochshandyverbot. Allerdings wird das schon ausgehebelt durch die Kinder, weil die ja auch genau wissen, dass das nicht so kontrolliert werden kann. Also wie will es die Schule kontrollieren? Und ich persönlich muss sagen, dass das schwierig sein wird, sowas überhaupt durchzusetzen. Oder was sagst du, Andreas?
Naja, es ist erstmal auf den ersten Blick, klingt das ja wieder ganz toll, so ein Schutzmechanismus einzubauen. Und wir verbieten das. Nur es ist nicht, das Ding ist nun mal da. Und es ist also, denke ich mal, also erstmal technisch kaum durchsetzbar. Gesellschaftlich, ich halte es für Populismus, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wir müssen aufklären, wir brauchen Medienbildung, Medienkompetenz. Natürlich müssen wir auch darüber reden, dass wir Plattformen möglicherweise regulieren europaweit, dass wir gucken, dass nicht jeder Bullshit einfach ungefiltert und ungeprüft veröffentlicht wird. Aber da geht es wieder um das Thema Medienbildung. Ne? Also mir schwebt da so eine Art Social-Media-Führerschein-Prüfung sozusagen ab dem fünften Klasse vor, wobei, wenn ich mir die Kommentare von vielen Erwachsenen anhöre oder durchlese, denke ich, könnte da auch so ein bisschen so ein kleiner Führerschein oder so ein Internetentzug nicht schaden. Nein, aber ernsthaft, ich halte das für eine Phantomdebatte. Also du musst die Kinder, so wie ihr das ja auch macht, mit den Kindern absprechen. Okay, wir tracken euch da, wir kontrollieren das auch mal, aber ich glaube, so ein Verbot, das greift einfach nicht, das funktioniert nicht. meine Überzeugung.
Ausnahmsweise bin ich mal mit der liberalen Auffassung, oder nicht mit der liberalen Auffassung, kann ich der liberalen, aber ausnahmsweise bin ich mal mit der Eigenverantwortung, die FDP, also die Älteren werden sich erinnern an diese Partei, immer so propagiert hat in den falschen Gegenden oder in den falschen Themen, wie ich jetzt mal so mutmaße oder für mich zumindest, dass hier die Eigenverantwortung der Eltern und der Kinder auch gefragt ist, und es ist außerdem auch viel zu spät, und ein Verbot macht es auch wieder total spannend, ne? Es ist verboten und so, und es gibt genügend Wege, das auszuhebeln, und dafür ist es auch meiner Meinung nach viel zu spät, und das, was du genannt hast, damit gehe ich komplett einher, dass einfach frühe Aufklärung oder auch ein Social Media, dass da mehr im Internet auch geguckt wird, Polizeipräsenz in Anführungszeichen, dass das auch, und gerade eigentlich müsste man Social Media Verbot für Erwachsene diskutieren,
genau das ist es,
dass die vielleicht lebenslang gesperrt werden, und es ist, einfach, dass es gewisse Standards gibt, mit denen man sich begegnet im Internet. Und ein Rat an meine Kinder, falls die sich diese ganzen Aufzeichnungen irgendwann mal anhören, wenn ich gestorben bin, lest euch auch im Erwachsenenalter nie die Kommentare durch. Das macht einen kaputt. Also selbst unter fröhlichen Tiervideos findet man ja immer noch, das würde jetzt lecker mit Senf schmecken oder so.
Ja.
Lasst es einfach sein. Es ist einfach im Moment in unserer Zeit hier keine gute Welt im Social Media, und man muss damit schon irgendwie umgehen, und deshalb ein Führerschein.
Ja, und nochmal, deine Kinder zum Beispiel sind damit aufgewachsen, die kennen das nicht anders. Das Problem sind ja eher die Älteren, so wie wir, oder noch Älteren, wie auch immer, da reingewachsen sind, für das immer noch Neuland ist, ne? Da kriege ich immer wieder so, wow.
Grüße gehen raus an Angela, ja. Finde ein Schlusswort, Andreas.
Ja,
das Problem sind nicht die Kinder, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und dann sind wir bei 3x7, subjektiv und Leidenschaft schon. Wer hätte das gedacht, dass wir beide mal über die Geißens sprechen müssen, Gott, Andreas? Das war
deine Idee,
die Geißens,
ich habe nicht aufgepasst.
Ja, dann bin ich es wieder gewesen, ne? Alles klar. Nee, aber die Geißens sind überfallen worden, und das ist natürlich in Saint-Tropez.
Ja.
Die Besonderheit daran war natürlich, dass sie während des Überfalls auch in ihrer Villa dort gewesen sind. Und das ist natürlich dann schon eine besondere Brisanz, wenn dann plötzlich vier Leute in dein Haus stürmen und ausräumen. Wir wollen vielmehr aber die Frage diskutieren, so Prominente äußerten dann auch gleich ihr Mitgefühl. Da kam mir so ein bisschen die Galle hoch, wo ich dann denke, muss man dann offiziell, also wenn ich jetzt Freund von Robert Geis wäre oder von seiner Frau, dann würde ich die vielleicht anrufen, aber dann würde ich damit nicht über die Medien gehen. Mhm. Und Robert Geis hat jetzt, das ist die letzte Meldung, früher war es eine verlässliche Quelle, heute weiß ich nicht mehr so, aber der Fokus schreibt also, dass Robert Geis ein KI-Foto generiert haben soll und eine Belohnung im Internet ausgelobt haben soll. Und das wird natürlich dann auch schon wieder anstrengend. Andreas, nun sprich mal ein Machtwort dazu.
Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Es ist natürlich Sensationsgier. Ne, man könnte jetzt sagen, ist Gewalt nur relevant, wenn es jetzt Promis trifft. Ne? Also, dass man jetzt
sagt, wir
reden darüber. So die ganze Inszenierung. Also, ich muss erstmal sagen, natürlich tut mir das auch leid. Wenn jemand überfallen wird, das kenne ich niemanden. Und die Familie Geis hat mir überhaupt nichts getan. Leben und leben lassen und so weiter. Nur ich habe es nur am Rande, ich habe es immer gleich weggeklickt, wenn ich da irgendwas gelesen habe, weil es mich auch wirklich nicht interessiert.
Ja, weil es interessiert dich einfach nicht.
Es interessiert mich einfach nicht. Ich habe sogar noch einen anderen Punkt, so, wo ich denke, vielleicht ist dadurch auch wieder so eine, ich will das nicht herabtun, das ist Gewalt und auch gerade Überfälle, das ist einfach schlecht und Mist. Aber dieser Einzelfall wird natürlich jetzt wieder zu einer Sache, und dann geht das ganz schnell wieder in eine andere Spirale, ne? Dass man überdramatisiert da möglicherweise, ne? Die Chance, jeder hat jetzt das Gefühl, er wird sofort überfallen, und es ist so eine ganz, ganz komische, merkwürdige Nummer. Das hat es aber schon immer gegeben, diese Einzelfälle, oder wenn es um Sensationsgier ging, ne? Also ich bin erstmal, gut, dass da keinem offensichtlich was ganz Ernstes passiert ist. Wie weit die traumatisiert sind, wird sich zeigen. Und ob da aus anderen Gründen noch ein Therapiebedarf vielleicht möglicherweise schon vorher sich aufgestaut hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber
ein starker Therapiebedarf.
Ich tue mich da schwer, Also zu sagen, diese absolut. Aufmerksamkeit.
Ja.
Und man hat so das Gefühl, ich habe eine Sache, da konnte ich irgendwie nicht rechtzeitig wegschalten, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die sich Hast jetzt ein bisschen, ja, ich nehme es wieder zurück, aber ich sag's trotzdem, vielleicht ein bisschen drin suhlen sogar. Aber das vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck. Also, ne?
Es ist schwierig. Ich habe in meinem Bekanntenkreis auch Leute gehabt, die waren allerdings nicht da, sind überfallen worden, sind dadurch hochtraumatisiert, wenn jemand in deine privaten Räume eindringt. Ja. Das ist nicht schön. Ich bin auch mal überfallen worden oder mein Auto ist mal ausgeraubt worden. Mein schöner Kadett D in Lindgrün damals oder Lindgrün Metallic oder
einer der wenigen Autos, die du nicht kaputt gefahren hast.
Einer der wenigen Autos, die ich fast nicht kaputt gefahren habe, den habe ich auch mal wirklich, glaube ich, kaputt gehauen oder so. Fadi, wenn du mich hörst da oben, tut mir leid. Und das war einer der teuersten nach der Wiedervereinigung, weil da Gebrauchtwagen Vermögen kosten. Aber andere Geschichte. Nee, da wurde ich auch ausgeraubt und das war auch irgendwie komisch. Da war natürlich nichts zu holen, aber das ist schon eine komische Geschichte, wenn jemand in deine Privatsphäre eingreift. Nun muss man aber eben auch sagen, die Geissens haben ja angeblich ein Vermögen von 100 Millionen Euro. Die können sich also den Therapeuten mehr als leisten. Und ich finde auch, dass das so ein bisschen ausgeschlachtet wird von denen, vielleicht weil sie unter Schock stehen und auch so, wo ich immer denke, so eine Familie, wenn man so viel Geld hat, aber dann auch diese Öffentlichkeit sucht und dann wird ja auch immer dieses, wo ich ja absolut die Kotzkrämpfe kriege, Mann gegen Frau, ne, die sind verheiratet und dann immer wird gegeneinander so gestichelt und das ist dann ein Fernsehbeitrag. Das finde ich auch alles mehr als fragwürdig. Aber trotzdem sind es auch Menschen, das ist halt eine ganz ekelhafte Zwickmühle, finde ich, dass das eben so nach vorne kommt und Leute, die jetzt zum Beispiel, wir haben das jetzt ja auch mit unserer Tochter gehabt hier, da ist ja auch ein Vorfall gewesen, ich will da nicht näher drauf eingehen, aber so Opferschutz, sagen wir es mal so, um diese Runde auch so ein bisschen langsam abschließen zu können, Opferschutz ist schon etwas, was in Deutschland auch noch nicht so weit gediehen ist. Wenn ihr da gerade Probleme habt, wendet euch zum Beispiel an den Weißen Ring, wir schreiben das auch in die Shownotes, die sind da ziemlich fit und sehr gut aufgestellt. Ganz, ganz tolle Organisation an dieser Stelle.
Auf jeden Fall.
Und die letzten Worte zu den Geissensgebühren, die dir dann, Andreas, bevor wir zum nächsten Thema übergehen.
Ehrlich gesagt, habe ich das schon abgehakt. Also nochmal für mich, mein, ja, tut mir leid und passt auf euch auf alle und auch Familie Geiss, alles Gute. Aber dann ist auch gut. Ich weiß nicht.
Ja, das ist genau. Dann kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, was wäre wenn? An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die Zuschriften von Themen, die ihr uns schreibt, die wir dafür nehmen können. Wir gucken immer so ein bisschen, was kennen wir alle so? Also wir wollen nicht zu sehr in Nerd-Themen geben, wann wurden die Bassseiten erfunden oder so. Aber ist vielleicht auch mal ein witziges Thema. Aber wir haben heute den 17. Juni 1953. Das war also
wir haben ihn nicht heute, ne? Also, oder?
Nein, wir haben ihn nicht, nein, genau, das ist, nein, also falls ihr jetzt erst einschaltet, wir haben heute nicht den 17. Juni 1953, es ist, genau, wir zeichnen am Freitag auf.
Die Folge kommt am Freitag raus, also ganz frisch. Aber
genau, wir sind also ganz frisch, aber damals gingen eben hunderttausende Arbeiter und Bürger in der DDR auf die Straße und dieser Aufstand wurde mit den Panzern niedergeschlagen, da gibt's auch ergreifende Bilder, sage ich mal. Und das war auch schon teilweise eben blutig. Und jetzt die Frage auch an uns, was wäre, wenn dieser Aufstand funktioniert hätte? Hätten wir denn schon früher eine Wiedervereinigung gehabt, Andreas?
Ja, es ist ganz interessant natürlich, diese Frage sich zu überlegen. 1953, ne, Volksaufstand, die Menschen sind auf die Straße gegangen. Die Sowjetunion hat es letztendlich dann, ja, ich glaube, da wurde dann sogar war das sogar Kriegsrecht ausgerufen in 167 von 271 Landkreisen. Es gibt da unterschiedliche Quellen, wie viele Opfer es gab. Es sollen so zwischen 50 und 55 gewesen sein. Politische Bildung nennt diese Zahlen zum Beispiel. Aber ich hatte gedacht, ehrlich gesagt, dass es mehr Tote gegeben hätte. Also es sind ja genug, schlimm genug. Und dass viele Menschen dann auch über 1500 Menschen dann sozusagen angeklagt oder verurteilt worden sind, dass da also, ja, schon, ne, und Hunderttausende wurden verfolgt vom DDR-Regime, aber ja, es ist, ja, ich denke natürlich jetzt wahrscheinlich möglicherweise früher eine Wiedervereinigung, wobei die Menschen, das war ja dann erst ja wenige Jahre nach Kriegsende, da hatte man wahrscheinlich auch noch nicht so viel Vertrauen in Deutschland, das hätte auch sein können, dass das völlig anders dann gekommen wäre, dass man gesagt hat, wir teilen das komplett auf.
Oder es hätte eine Art Volksabstimmung gegeben oder sowas. Nee, auch nicht, ne? Das ist ja schwierig. Also es hätte auf jeden Fall vielleicht keinen Mauerbau gegeben.
Nein, den auf keinen Fall, weil das war ja dann erst 1961. Da hätte man dann wahrscheinlich gesagt, und was ich im Namen, also wie gesagt, die Frage finde ich interessant, was wäre wenn, das könnte man natürlich auch tiefer beleuchten. Es sind da natürlich auch geschichtliche Zufälle. Wir hatten dann ja später, gab es ja noch diese Kuba-Krise, die wäre dann vielleicht auch nicht so passiert. Man weiß, wir wissen es nicht, ob die Sowjetunion dann vielleicht sogar dann schon zusammengebrochen wäre. Es ist natürlich hypothetisch. Also es ist natürlich interessant, sich darüber Gedanken
zu machen. Ja klar, aber dafür sitzen wir ja, dafür sitzen wir ja hier. Es hätte sich vielleicht alles anders entwickelt. Wie es sich entwickelt hätte, das ist eine Spekulationsrubrik. Das müssen wir mal ganz klar sagen.
Was meinst du denn? Was wäre passiert, wenn du es jetzt mal so ganz für dich...
Ja, schwierig. Also ich stelle mir natürlich überwiegend die oder hauptsächlich die Frage, wie hätte die Sowjetunion damals reagiert? Hätten die es vielleicht noch versucht, noch mehr? Also wenn, ja, nehmen wir mal an, der Aufstand wäre also erfolgreich gewesen, aber hätten die denn vielleicht noch irgendwie mehr Panzer geschickt oder sogar Bomben geworfen? Wäre das denkbar?
Ja, in Ungarn haben sie ja da ganz schön brutal reingeschlagen, ne? Also da gab es ja auch so einen Aufstand. Also ja, es ist.
Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, also ich glaube, das war auch eine andere Zeit, logischerweise. Ne? Herr Ulbricht wäre dann möglicherweise rechtzeitig in Haft genommen worden, wenn das geklappt hätte.
Ja.
Es wären auch viele Künstlerbiografien möglicherweise anders gelaufen. Herr Biermann, Manfred Krug, die hätten natürlich eine andere, wenn dieser Aufschlag, dieser Aufstand
Nina
erfolgreich
Hagen,
gewesen
Nina Hagen.
Wäre, genau. Ja. Ja, dann ist es halt so. Was mich eben auch immer wieder umtreibt, ist, dass wir diesen Feiertag 1990 einfach so gestrichen haben. Ich hätte den gerne behalten, nicht nur, weil ich im Sommer einen Feiertag ganz charmant finde, aber
hör mir auf, du.
Nein,
hör auf.
Ganz im Ernst.
Wir hatten ja gerade frohen Leichnam gestern.
Ach ja, ihr habt ja so viele, stimmt. Ihr habt ja so viele. Aber ja, es ist der 17. Juni, also ich habe das als Kind halt, dieser Feiertag hat einen schon erinnert und wir haben es auch in der Schule immer wieder besprochen, was da passiert ist. Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass da Menschen ihr Leben riskiert haben, um ja für die Freiheit auf die Straße gegangen sind. Und es gab da ja große Hoffnungen. Ne? Und dann war plötzlich Schluss und dann wurde die Teilung irgendwie auch still akzeptiert. Und es war ja für viele auch vor 1990 eher unwahrscheinlich, dass es jemals zu einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen soll.
Naja, war am Ende ja ein Siegermächte
der DDR. Ja.
Ja, wie hätten alle Siegermächte reagiert? Wie hätte Frankreich reagiert? Ja. Großbritannien? Und Amerika, das ist halt die Frage, finde ich, oder auch interessant, wie wäre uns, also nehmen wir mal an, der Aufstand wäre niedergeschlagen worden und wir hätten dann ein vereintes Deutschland.
Ja, der Aufstand ist ja niedergeschlagen worden, oder was meinst du?
Niedergeschlagen. Also wenn der Aufstand erfolgreich gewesen wäre, muss mich konzentrieren, genau. Hätten wir dann auch, dann hätten wir eben Deutschland als solches eventuell, wenn jetzt nicht die gesagt hätten, noch mehr, wir müssen das noch mehr irgendwie bombardieren oder so, oder hätten wieder irgendwie kriegsähnliche Zustände. Man weiß es nicht.
Also ne? Ich glaube, dass auch die westlich Alliierten gesagt hätten, nein, dieses Deutschland, wir dürfen es wirklich nicht vergessen, das war 8 Jahre nach Kriegsende. Ne? Also da waren die Wunden noch sehr frisch. Ich glaube, da hätte Deutschland nicht dieses Vertrauen bekommen, was es dann 1990 bekommen hat, weil George Bush Senior das dann auch so gesehen hat und auch die Franzosen, die Briten einverstanden waren. Ich glaube, man hätte Deutschland damals noch nicht losgelassen. Also da bin ich mir, also klar, zu Adenauer gab es ein gewisses Vertrauen nachher, aber ich glaube, da waren die Wunden einfach nicht verheilt. Und ich glaube nicht, dass man so eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten so ohne weiteres zugelassen hätte. Also es ist schwer einzuschätzen,
ich glaube auch, dass die Sowjetunion weiter interveniert hätte. Also die hätten vielleicht dann erstmal sich zurückgezogen und so und dann gesagt, komm, jetzt gehen wir da.
Genau,
das
heißt ja auch, was heißt in dem Fall dann erfolgreich? Ist das denn erstmal sozusagen, gibt es dann Erleichterungen vielleicht oder wäre es gleich ein Zusammenbruch des Systems? Und das wäre, glaube ich, sehr unwahrscheinlich gewesen damals.
Ja, dass man dann gesagt hätte, irgendwie fangen irgendwelche Leute plötzlich an, so freie Wahlen auszurufen oder sowas dafür hätte man ja dann auch das Regime erstmal im Inland stürzen müssen.
Ja.
Ne? Und dafür, das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
Also es wäre auf jeden Fall vielen Menschen in Ostdeutschland einiges erspart geblieben, ne? Weil es war einfach ein unfassbares Unrechtsregime und das ärgert mich heute, wenn ich denn so gewisse Verklärungen, deswegen ist für mich so die Linke auch eine problematische Partei, die immer noch so gewisse Dinge verklärt, was damals war. Und
ja, Verklärung ist aber auch Therapie, Andreas. Da müssen wir ja auch mal eine gesonderte Sendung drüber machen.
Aber das
ich teile das Geschichts. Ja, aber das sind ja auch persönliche Schicksale.
Ja, natürlich.
Und die reden sich das dann halt schön, damit es ihnen besser geht, das, Andreas.
Ja, aber keine Rechtfertigung.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer 21 Minuten, die wir heute wieder subjektiv und leidenschaftlich für euch dargeboten haben. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Und am Wochenende erscheint noch wieder der digitale Frühschoppen.
Das war 3x7. Deine Woche in 21 Minuten subjektiv und leidenschaftlich mit Andreas Racco und Thomas Krause.